Deutschland und der Wettlauf um die Digitalisierung. Der Wirtschaftspodcast um unsere Zukunft.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier spricht Kai Lux vom Bundesverband Mergers and Acquisitions. Ich präsentiere Ihnen hiermit die Aufzeichnung unserer webbasierten Podiumsdiskussion vom 23. Juli diesen Jahres über das Thema Digitalisierung M&A. Je nach Wahl sehen Sie die Videoversion, die wir über den YouTube-Kanal des Bundesverbandes Mergers and Acquisitions veröffentlicht haben, oder Sie hören die Audioausgabe, die auf dem Podigy-Kanal des MMI Merger Management Instituts veröffentlicht wurde. Von hier wird das Tondokument an weitere Audiokanäle verbreitet, über die Sie uns vielleicht gefunden haben. Sie können die Sammlung aller Videos und Audios, die wir produziert haben, auch über die Homepage des BM&A herunterladen mit der Webadresse www.bm-a.de. Dort finden Sie unter dem Reiter Infothek die Rubrik Mediathek, in der alle Videos und Audios versammelt sind. Der Bildmitschnitt unserer Zoom-Konferenz hatte seine Tücken, für die ich mich an dieser Stelle entschuldige. Die Bildübertragung mehrerer Teilnehmer war leider blockiert. Dennoch wünsche ich, dass Sie mit unserer Produktion neue Eindrücke gewinnen. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie unsere Kanäle abonnieren würden. Viel Freude also mit dem nun folgenden Mitschnitt.
Ja, danke Herr Kügler, herzlichen Dank für die ganze Organisation, die Technik, die noch nicht ganz optimal läuft, aber akustisch sind wir zumindest beisammen. Ich bin jetzt also ohne Bild da. Und wir wollten das so machen, dass wir die drei Podiumsteilnehmer hintereinander zu Wort kommen lassen. Es ist einfacher in der Reihenfolge der Dr. Pop, der Sebastian Lorenz und dann der Herr Filbier. Und eben würde ich eine Reihe von Fragen stellen. Wir haben die Fragen schon mal vorbesprochen. Und für jeden sind zur Größenordnung 10, maximal 15 Minuten da. Es ist aber so, dass sich die anderen Podiumsteilnehmer mit dazuschalten können, also mit antworten können. Wir müssen nur sehen, dass wir aufgrund der Zeit hier recht diszipliniert miteinander vorgehen. Also die erste Runde mache ich mit Dr. Pop. Und dazu, Herr Pop, Sie propagieren ein Referenzmodell für einen digitalisierten M&A-Prozess. Und meine Frage ist, welches Einsatzpotenzial hat Ihr Referenzmodell angesichts fehlendem Anwendungswissen und Unterschiedlichkeit bei Unternehmen und ihren M&A-Modellen?
Ja, sehr, sehr gute Frage und vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann. Ich denke, drei Dinge sind wichtig. Das eine ist, es braucht natürlich eine, sag ich mal, Erläuterung, was heute technologisch möglich ist für die Anwender, also die M&A-Mitarbeiter, die natürlich nicht, wie es zum Beispiel bei mir ist, täglich beschallt werden mit neuester Technologie, Software, Robotern und anderen Dingen. Ich denke, da braucht es die Orientierung und auch die Erläuterung dieser Technologien. Und da leistet der Bundesverband sehr, sehr gute Arbeit, unter anderem auch mit dem von Ihnen herausgegebenen Buch, das sich sehr ausführlich mit Digitalisierung in verschiedensten Facetten beschäftigt. Das zweite Problem, was ich sehe, ist, dass natürlich in unterschiedlichen Unternehmen M&A-Abteilungen und M&A-Prozesse unterschiedlich sind, wenn sie auch nicht beliebig unterschiedlich sind, aber doch unterschiedlich. Und da macht es eben Sinn, wir nennen das Referenzmodell zu verwenden. Der Thorsten Feix hat in seinem aktuell gerade erschienenen Buch eben sich auseinandergesetzt mit einem, wenn man so möchte, M&A-Phasen- und Aufgabenmodell der nächsten Generation mit einer Reihe von Innovationen. Und ich habe mit ihm gesprochen, habe gesagt, das soll man das doch eigentlich verwenden, auch um zu betrachten, wie denn diese einzelnen Phasen und Aufgaben auch in Unternehmen dann betrieben werden und Gemeinsamkeiten und ein gemeinsames Modell, eine gemeinsame Grundlage für die Betrachtung von Automatisierung zu schaffen. Insofern gibt es dort ein entsprechendes Referenzmodell, das man dann benutzen kann, zu sehen, so jetzt innerhalb dieses Orientierungsrahmens, was gibt es eigentlich an unterschiedlichen Tools, und sowohl das Referenzmodell als auch, sag ich mal, Übersicht über Tools etc. wird er auch gut publik gemacht. Das ist ja auch eines unserer Ziele im Bundesverband über das Publikationsorgan des Bundesverbandes, über die M&A Review. Da ist auch ein entsprechender Artikel relativ früh jetzt im Jahr auch schon erschienen über das M&A-Referenzmodell. Und der nächste Punkt, das ist der dritte Punkt, neben der, sag ich mal, Orientierung, dem Orientierungsrahmen zu setzen, kann man dann gucken bezüglich der einzelnen Aufgaben im M&A-Prozess. Wenn ich diese automatisieren möchte, und das ist sozusagen meine Wirtschaftsinformatiker-Sicht auf die Welt, muss ich erstmal gucken, sind diese Aufgaben automatisierbar. Das liegt also sozusagen in der Aufgabe selbst, ob sie automatisierbar ist. Und das habe ich gemacht, habe mich mit all diesen Aufgaben beschäftigt, ob diese automatisierbar sind. Und in der vollen Ausbaustufe, und das passt auch sehr gut zum Bundesverband, der ja auch Leitlinien und, sag ich mal, auch Orientierung bieten soll in dieser Landschaft unterschiedlichster Tools und Technologien, kann ich im Prinzip hingehen. Ich kann mir das vorstellen wie ein Poster mit den Aufgaben im M&A-Prozess, und dann kann ich auch eine Aufgabe drauf gucken, kann sehen, aha, die ist teilautomatisierbar und kann dort auch Tools kartieren. Dass ich also, wenn ich genau auf eine Aufgabe mich konzentriere, dass ich dann sehen kann, welche Tools gibt es denn für genau diese eine Aufgabe und wie kann man die gegeneinander vergleichen, was setzen die für magische neue Technologien ein. Und das ist eben sozusagen das Interessante, dass man dort einen Rahmen setzen kann, Orientierung geben kann. Man kann aber sozusagen auf einzelne Aufgaben blicken und ins Detail reingehen. Und wir haben auch schon ein paar Durchläufe sozusagen für einzelne Aufgaben gemacht im Rahmen der M&A Roundtables, der M&A Review, wo wir eben für einzelne Aufgaben für Corporates uns unterschiedliche Tools einfach mal angesehen haben. Also drei Teile meiner Aussage nochmal. Das erste ist, wir brauchen natürlich, sage ich mal, Erläuterung, was geht technologisch. Zum zweiten macht es Sinn, Orientierungsrahmen zu schaffen. Zum dritten, und das ist etwas, woran ich auch noch arbeite, ist dann innerhalb dieses Orientierungsrahmens die verschiedenen Automatisierungsmöglichkeiten und Tools zu kartieren. Und ich hoffe, dass wir damit, sagen wir mal, einen schönen Atlas schaffen können, in dem sich dann die Praktiker zurechtfinden können.
Ja, ich danke. Ich ergänze mal meine Frage. Und zwar, Sie sprechen einerseits von den einzelnen Tools. Auf der anderen Seite brauchen wir ja so eine Art Backbone, das heißt von Start bis zum Ende, auf der die Tools dann angedockt werden. Mhm. Können Sie was zu diesem Backbone sagen? Ist da zum Beispiel der klassische Digital Data Room geeignet, den man dann ausweitet? Oder wie ist das, sollte man sich das vorstellen?
Sehr gute Frage. Ich denke, wenn man den M&A-Prozess vollständig durchgängig mit dem höheren Automatisierungsgrad versorgen möchte, macht es natürlich Sinn, nicht mit einzelnen Automatisierungsinseln zu arbeiten, die dann nicht miteinander, sag ich mal, Daten und Prozess integriert sind, sondern zu gucken, gibt es nicht eine Integrationsschicht oder eine Integrationsplattform, die all diese Tools zusammenführt über Schnittstellen, um eine möglichst durchgängige, auf gut Neudeutsch sagen wir End-to-End Automatisierung des M&A-Prozesses erreichen kann. Mit allen Feinheiten natürlich, dass in bestimmten Phasen nur bestimmte Informationen von bestimmten Leuten gesehen werden dürfen, aber doch durchgängig und offen für verschiedene, sag ich mal, Insellösungen, die ich dann über diese Plattform integrieren kann. Und wie Sie richtig sagen, Herr Lux, ist es so, dass man natürlich zwei potenzielle Kandidaten heute am Start hat, die sich in diese Richtung bewegen können. Das eine sind natürlich die Datenräume, einmal weil sie halt sehr große Verbreitung haben, die Datenraumtools, und sich möglicherweise, sagen wir mal, in die Breite, in andere Phasen ausbreiten können. Und die zweiten Kandidaten sind natürlich die, ich nenne sie mal M&A-Prozess-Management-Tools. Das sind spezialisierte Tools, die über die verschiedenen Phasen des M&A-Prozesses und natürlich bei größeren Firmen mehrere M&A-Prozesse parallel mit Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten versorgen. Und diese beiden, sag ich mal, sind im Moment die wahrscheinlichsten Kandidaten. Und ich denke, dass wir in der nächsten Zeit uns diesem Thema, welche dieser M&A-Prozessmanagement-Plattformen sind eigentlich am nächsten dran an dieser Vision von der Integrationsplattform, dass wir uns die nochmal im Detail zu Gemüte führen und auch gucken, was gibt es da vielleicht für neue, interessante Ansätze, um das Ganze möglich zu machen. Soll heißen in einem Satz, die Integrationsplattform ist die Grundlage für die durchgängige Automatisierung im M&A-Prozess und über Schnittstellen sollten sich dann einzelne spezialisierte Tools dort einklinken.
Ja, danke. Wenn wir zurückkommen auf das klassische M&A-Projektführungsmodell, haben wir die Vorfeldphase, die Transaktionsphase, die Integrationsphase. Also ich will jetzt nicht über Details da reden. Sie nennen als innovative Tools, mit denen Sie sich vertieft beschäftigt haben, einmal die Geschäftsmodell-Due Diligence und die Merger-Integration-Due Diligence. Also als Due Diligence, das ist ja relativ weit vorn. Wie würden Sie denn diese beiden Tools so einsetzen, dass sie praktisch bis zum Ende, das heißt bis zum Ende der Integration, ihre Tragfähigkeit und ihre Durchgängigkeit bewahren?
Ja, vielleicht mal angefangen mit der Geschäftsmodell-Due Diligence. Das ist etwas, was, sag ich mal, enorm an Bedeutung gewonnen hat aufgrund des Trends, über Akquisition bewusst sich neue, innovative, digitale Geschäftsprozesse einzukaufen. Sehr wichtig geworden ist einfach. Und der Vergleich der Geschäftsmodelle ist eben sehr wichtig, um zu gucken, wo könnte es klemmen. Viele neue Geschäftsmodelle werden ja mit der Intention auch erworben, um diese entweder für eine Disruption der eigenen Geschäftsmodelle zu verwenden oder um sie irgendwann als Geschäftsmodell in der Käuferfirma zu etablieren. Und da tut man eben sehr gut daran, möglichst früh sich die Unterschiede anzugucken. Und zwar einmal, sag ich mal, generisch auf einer Geschäftsmodellebene, aber dann auch auf der Ebene, wie werden denn diese Geschäftsmodelle umgesetzt, bis hin zu, in welchen Anwendungssystemen sind diese Prozesse entsprechend automatisiert, teilautomatisiert umsetzbar. Die Ergebnisse aus dieser Geschäftsmodell-Due Diligence, die werden entsprechend genutzt in den späteren Phasen Und heute werden sie sozusagen auf Papier, wenn man so möchte, weitergetragen. Und dann soll es entsprechend in die Planungstools für die späteren Phasen eingehen. Soll heißen, also wenn ich einen signifikanten Unterschied im Geschäftsmodell finde und auch in der Umsetzung dieses Geschäftsmodells, das nenne ich Operationsmodell, stellen Sie sich ein Anwendungssystem vor, in dem diese Prozesse umgesetzt und ausgeführt werden. Wenn ich einen Unterschied finde, dann muss ich mich mit diesem Unterschied natürlich in der Planung für die Merge Integration beschäftigen. Und die Merge Integration Due Diligence ist insofern neu oder auch nicht neu, weil wenn man eine integrationsfokussierte Due Diligence parallel zu den, sag ich mal, normalen Themen der Due Diligence beschäftigt, aber schon vorausschauend arbeitet, setzt man noch einen Prüfschritt in eine, sagen wir mal, späte Phase der Due Diligence, wo man sich auch diese Integrationspläne nochmal anschaut, um zu sehen, kann ich diese Pläne ausführen? Was fehlt mir noch für die Umsetzung dieser Pläne? Budgets, Mitarbeiter, Zulieferer oder was auch immer. Und versucht diese Pläne natürlich zusammen mit der Genehmigung der Akquisition auch genehmigt zu bekommen, um dann eine gute Voraussetzung haben, erfolgreich zu integrieren. Soll heißen, die Informationen, die jetzt aus der Geschäftsmodell oder auch der Merge Integration Due Diligence herauskommen, werden natürlich über die Phasen hinweg in Plänen, in aktualisierten Plänen, in der Ausführung entsprechend weitergetragen und hoffentlich durchgehend und datenintegriert dann weiter genutzt.
Danke, Herr Dr. Popp. Das ist sehr interessant, weil es eigentlich auch erläutert die Denkweise, die Sie haben. Das heißt, Sie haben eigentlich zwei neue Bausteine, die gerade für die jetzige Zeit neue Geschäftsmodelle relevant sind. Die fixieren praktisch den Rahmen, aber wenn ich es richtig verstehe, geht man da noch nicht mechanistisch vor, sondern innerhalb dieses fixierten Rahmens arbeitet man weiter und guckt eigentlich immer wieder zurück, bleibe ich in dem Rahmen oder springe ich den Rahmen?
Genau.
So, ich mache jetzt Schluss, weil wir ganz streng sein müssen. Bitte um Entschuldigung und ganz herzlichen Dank für die interessanten Antworten. Und ich gehe jetzt gedanklich auf Herrn Sebastian Lorenz von der EQT zu. Und zwar speziell als, ich sage mal, Digitalisierungsanwender für M&A. Und da lautet meine erste Frage, was hat EQT unternommen, um den M&A-Prozess sowie das Unternehmen EQT selber zu digitalisieren?
Ja, Sebastian Lorenz hier, herzliche Grüße aus München. Wie Sie gerade gesagt haben, ist ja an sich bei EQT Partners das Leverage Buyout Geschäftsmodell an sich. Und natürlich hat EQT deshalb auch selbst großes Interesse, den Prozess so weit wie möglich zu standardisieren, aber auch zu automatisieren. Wir haben deswegen angefangen, nicht nur Tools, sondern ein ganzes Team aufzubauen, das das Unternehmen dabei unterstützt, digital unterstützt, den Prozess so effizient wie möglich durchzuführen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, dass EQT als Investmentfirma nicht nur in einzelne Sektoren, sondern in eine sehr breite Anzahl von verschiedenen Firmen investiert. Das heißt, die Standardisierung kann natürlich immer nur bis zu einem gewissen Grad erfolgen. Es gibt verschiedene Fonds, das geht von Ventures bis Infra, das geht von klein bis ganz groß. Und wir müssen innerhalb dieses Teams, wo wir die Prozesse unterstützen, die gesamte Bandbreite eben zulassen. Und was wir aufgebaut haben hier, ist ein Team von 70, 80 Leuten ungefähr. Ein Teil des Teams sind tatsächlich Applikationsentwickler, die entwickeln Software, die wir in-house erstellen. Ein anderer Teil sind Data Scientisten, die sich darum bemühen, aus großen Daten gute Insights zu generieren. Und dann haben wir auch noch ein Team von Digital Business Development. In dem Fall bin ich einer von denen, also ein Team von 15 Leuten weltweit, die hands-on und tatsächlicherweise so ähnlich als interne Beratung dann die Investment-Teams dabei unterstützen, die Investitionsentscheidungen zu treffen. Eine zweite Aufgabe, die wir noch haben, wie Sie gesagt haben, ist, wir sagen, wir need to eat our own dog food. Wir müssen uns selbst auch digitalisieren. Wir können nicht von den Firmen, in die wir investieren, erwarten, dass sie die digitale Reise angehen und verstärkt mit Tools, Prozessen und Standardisierung arbeiten, sondern wir müssen das auch für uns selbst darstellen. Das war in dem Fall ein sehr heilsamer Prozess, der uns nicht zuletzt auch jetzt zu Zeiten von Covid und Pandemie ermöglicht hat, nahezu nahtlos weiterzuarbeiten und Investitionsentscheidungen zu treffen. Hauptsächlich auch dadurch passiert, dass wir sehr stark auf Software as a Service, Cloud und ähnliche Konzepte setzen, um unsere Investment Professionals eben dabei zu unterstützen, jetzt arbeiten zu können.
Ja, danke. Das ist ein guter Einstieg für das Gesamtthema. Jetzt haben Sie ja einige Tools entwickelt, also zum Beispiel Tools, um potenzielle Targets besser zu screenen. Können Sie einmal schildern, wie die Toolentwicklung aussieht? Weil ich es verstanden habe, setzen Sie auch Machine Learning ein.
Ja, genau. Also von der Philosophie her muss man sich entscheiden, ob man jetzt mit wenigen Skills sozusagen tief reingeht oder ob man am Anfang in die Breite geht. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir Daten zum festen Bestandteil vom gesamten Due Diligence-Prozess machen, aber hier sehr stark dran glauben an die Erstellung großer Datensätze und eben auch deren Analyse. Das heißt, wir wollen die Leistung mit Automatisierung und mit Daten in dem Fall für das Tool, das Sie angesprochen haben, möglichst früh im Prozess erbringen. Ich glaube, jeder kennt es, man kann manuell nur eine begrenzte Anzahl von Firmen anschauen, die dann eben in die entsprechende Anzahl von Vorschlägen aus One-Pager und dann Three-Pager in den Funnel nach unten rutscht. Aber um diesen Prozess wirklich effektiver zu machen, haben wir eine große Datenbank entwickelt, die Daten aus den verschiedensten Quellen zusammenzieht. Das meiste davon ist sogar öffentlich einsichtig. Es kann SimilarWeb sein über Website-Daten, es können aber auch SEO-Tools, Searchmetrics und ähnliches sein. Es können auch öffentlich verfügbare Datenbanken sein über Firmeneinträge und natürlich auch eine gewisse Anzahl von historischen Daten, die wir selber gesammelt haben. Und auf diesen Daten setzt dann ein Machine Learning-Algorithmus auf, der in-house entwickelt ist und fortwährend weiter trainiert wird. Das bedeutet, jedes Mal, wenn eines der Team eine Investitionsentscheidung trifft, lernt der Algorithmus, passt das zu dem, was ich vorher schon gesehen habe und bildet mit der Zeit ein Muster heraus, an welchen Art von Firmen, an welchen Daten wir interessiert sind. Das bedeutet für uns aber auch, sicher auch, dass man in der Vergangenheit durch mehr Daten nicht unbedingt schlauer geworden ist, sondern oft auch im Wald und in der Lawine von Daten untergegangen ist, dass wir jetzt erstmals in der Historie auch die Technologie, aber auch die Methode haben mit Machine Learning, dass wir große Daten speichern und bearbeiten können. Und das hat uns eben dazu geholfen, dass wir bereits seit 2016, das ist nicht nur ein Plan, sondern schon wirklich aktiv in Produktion, beispielsweise im Venture Fund, das ist der erste Fund gewesen, für den wir das umgesetzt haben, derzeit 50% von dem Kapital, was wir investieren, schon von algorithmisch gesourcten Ideen und Leads bekommen.
Ja, das ist, klingt spannend. Eine kritische Frage dazu. Wenn Sie ähnliche Akquisitionen machen, also meinetwegen in einer bestimmten Region, in einem bestimmten Geschäft, in einer bestimmten Geschäftsart, kann ich mir vorstellen, dass sich die Modelle, also auch dann die Algorithmen dahinter übertragen lassen. Wenn Sie aber jetzt was ganz anderes machen, dann dürfte das etwas schwieriger sein.
Das ist in der Tat so. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Beobachtung. Wir haben in dem Fall noch die Chance, dass wir den Prozess an sich, wie er standardisiert ist, der Datenerhebung weiter nutzen und nicht unbedingt die Investitionsentscheidung, die so nie komplett auf Algorithmen basiert, sondern es geht mir um die Auswahl von geeigneten Firmen. aber auch das Wissen, das dabei generiert wird, auf was wir schauen, mit Machine Learning übertragen können. Und der Vorteil von Machine Learning ist eben, dass es keine filterbasierte Technologie ist, die dann sagt, Umsatzgröße aus, Anzahl der Mitarbeiter kleiner als, sondern dass das ein komplexer Zusammenhang sein kann. Und dadurch, dass das regelmäßig und fortwährend trainiert wird, eben durch jeden Einzelnen, der bei jeder Entscheidung oder bei jeder Firma vermerken kann, was ihm gefallen hat und was nicht gefallen ist, baut sich dadurch eben ein Trainingsdatensatz auf, der auch Entscheidungen oder zumindest indikative Indizes bauen kann, selbst wenn man nicht direkt in derselben Branche unterwegs ist. Was ich dann noch dazu sagen möchte, ist auch, dass ich persönlich glaube, dass diese Art der Datensammlung von den angesprochenen öffentlich verfügbaren Daten über Website-Visits, Conversion-Rates, Umsätze, Revenues, Sentiment aus Social Media, dass das in der Zukunft verstärkt eher zu Commodity werden wird. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das nicht nur Equity Partners und wenige andere machen, sondern alle. Und für diesen nächsten Schritt muss man sich natürlich auch schon vorbereiten, zumindest auf unserer Seite jetzt. Und dazu fangen wir auch schon an, eben proprietäre Daten zu sammeln und Daten über Daten. Und aus diesen Daten über Daten, den proprietär gesammelten Daten, die wir haben, das sind vor allem auch Erfahrungen, die wir aus Investitionen und aus der Arbeit mit Portfoliounternehmen gewonnen haben, haben wir wieder einen ganz eigenen Datensatz, der uns dann ermöglicht, über eine relativ große Breite an Firmen eben Entscheidungen zu treffen. Und dieses Entscheidungstreffen ist auch immer wichtiger, denn es geht bei uns im Geschäft sehr oft auch wirklich um Geschwindigkeit. Da werden sehr oft Prozesse beschleunigt, die erstrecken sich dann nicht über die vorher versprochenen 3 Wochen, sondern man muss die Entscheidung dann einfach nach 2 Wochen her. Und jetzt in diesem Fall wollen wir uns wissen, dass uns die Technik hilft, schnell zu sein, komplett zu sein und möglichst viel Informationen auch zu kombinieren aus den Datenquellen.
Also kritisch ist tatsächlich die Frage, an welche Daten kommen Sie ran und wie kommen Sie ran? Da stellt sich für mich die Frage, wenn Sie ja, wie Sie ja propagieren, verschiedenste Datenquellen nutzen, also eigene öffentlich zugängliche Daten des Targets und so weiter, haben Sie da, wenn Sie jetzt an dem Target oder an der Datenbasis der entsprechenden Richtung dran sind, haben Sie da automatisierte Verfahren, um die richtigen Daten zu selektieren oder muss das alles immer noch manuell gemacht werden?
Also ich sage mal, in unserer Datenbank werden sicher mehrere Millionen Firmen sein und es gibt ein paar indikative Datensätze, von denen man sozusagen aus Sentiment, der Aktivität in der Community, im Internet im weitesten Sinne schon auch eine gewisse Attraktivität herausfinden kann von einer einzelnen Firma. Und das sind beispielsweise Signale, die wir dann eben verwenden, um solche Entscheidungen auch zu priorisieren, muss ich jetzt mal sagen. Machine Learning an sich basiert ja auf dem Gedanken, dass man nicht trainierte Entscheidungen treffen muss, den Algorithmus also nicht irgendwie durch Regeln vorgibt, was entwickelt werden soll, sondern dass die eigene Logik des Algorithmus sozusagen aus künstlicher Intelligenz, aus neuronales Netzwerk im weiteren Sinne, sich die Parameter, auf die entschieden wird, selbst raussuchen kann. Und das ist einfach aufgrund des Verhaltens von einer Gruppe von Menschen, die mit dem Datensatz und dem Algorithmus interagieren. Und in dem Fall sind es bei uns eben 200 plus, je nach Fondsgröße, Investment Professionals, die ihre ureigene Logik mit einbringen in was sie interessant finden und was nicht. Also es ist nicht filterbasiert, es ist nicht vorselektiert auf die Daten, sondern es basiert auf Repräsentationen in diesem Netzwerk.
Die große Datenbank, die Sie entwickelt haben mit den vielen Companies, den vielen Daten, den dahinterliegenden Strukturen zur Auswahl und den Datenquellen, das impliziert ja in der heutigen beweglichen und dynamischen Zeit, dass sich die Daten, die in den Quellen drin sind, ständig ändern. Haben Sie Automatismen, mit denen Sie die, ich sage jetzt mal etwas provozierend, statischen Daten in Ihrer Datenbank ableichen mit der Dynamik der Datenquelle, sodass Sie praktisch automatisiert immer wieder an dieselbe Stelle zugreifen und dort dann quasi automatisiert die aktualisierten Daten bekommen.
In der Tat, das ist richtig, die meisten Daten, die wir haben, sind dynamisch, also die man nicht nur aufgrund einfach der Natur der Sache, dass sich eine Firma natürlich weiterentwickelt, aber Interaktionsdaten im Internet von Personen mit Firmen sind natürlich von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Das heißt, es wird regelmäßig geupdatet und auch regelmäßig wieder neu interpretiert. Aber was auch noch wichtig ist in dem Prozess, ist, dass wir natürlich entsprechend auch dynamische Auswertungsinstrumente zur Verfügung stellen müssen. Wenn man jetzt mal an die allzu gebräuchlichen statischen Dokumente in der Form von PDFs und ähnlichen, im schlimmsten Fall Ausdrucke, denkt, dann sind natürlich solche Auswertungsmöglichkeiten auch in keinster Weise geeignet, auf solch dynamische Datensätze eben zuzugreifen. Deswegen haben wir jetzt bei uns inklusive Management und Leadership von IQT im Investmentforum an sich auch den Krieg erklärt und verzichten auf PDFs und sind auf Datenanalyse-Tools gegangen, in dem Fall bei uns Microsoft Power BI, bei dem man live während des Meetings, während der Entscheidung in die Daten reingehen kann. Das heißt nicht mehr auf einen statisch vorinterpretierten, vorbereiteten Report, sondern zu jedem Zeitpunkt auf die aktuellen Daten und dann eben auch eigene Datenschnitte durchführen kann. Und wir sind extrem positiv überrascht und regelrecht begeistert auch von der Nutzung von den Investment, von Investmentseite bis zum Managing Partner hoch. Er ist einer von den stärksten Nutzern dieses Tools, um auch live und immer aktuell die Daten interpretieren zu können. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass man als Investmentfirma, denke ich mal, verständlicherweise immer schon extrem gut war, dass man Financial Reporting erstellt, aber auch Financial Reporting liest, weniger proaktiv, aber auch mit anderen Datenquellen umgegangen ist. Das mussten wir erstmal umdrehen. Für Financial Reporting, das konsolidiert, geprüft, geauditet sein muss, sind PDFs und ähnliche Formate wahnsinnig richtig. Aber wenn es weniger um Historie und Forensik geht, sondern um Zukunft und um Möglichkeiten, um verschiedene Szenarien, dann sind eben elektronische Auswertungsmechanismen, wie bei uns jetzt so ein selbstentwickeltes Power BI Tool, wesentlich geeigneter.
Ja, danke. Jetzt komme ich auf meine letzte Frage, und zwar der Übergang von der Datenbasis auf das Management. Wenn ich es richtig verstanden habe, werden die Entscheidungen dann natürlich nicht mehr bei Ihnen aufgrund von statischen Dokumenten gefällt, sondern auf der Basis permanent aktualisierter Dashboards. Wie sind solche Dashboards strukturiert? Sind das Standards oder werden diese Dashboards fallspezifisch, also M&A, Case oder typenspezifisch angepasst?
Die sind umso spezialisierter, umso tiefer man sich im Prozess befindet. Also je weiter man in der Maturity und in der Reife von einem Prozess ist, bis hin zu eigentlichen Portfoliounternehmen, die auch in dieser Art von Reporting zu finden ist, desto stärker ausgeprägt ist die Standardisierung von solchen Reports. Wenn es jetzt darum geht, dass wir erste Datenanalysen und erste Konzepte vergleichen, dann haben wir zum einen den Weg gewählt im Prozess von New Deals, dass es ein relativ standardisiertes Reporting über Firmen gibt. Das wird sich wahrscheinlich nicht allzu stark unterscheiden von Standarddatenbanken, die Sie kennen, nur dass wir das eben angereichert haben mit nicht ganz so traditionellen Datensätzen, wie eben öffentlich verfügbaren oder Visits Conversion Rates, die wir aus anderen Daten abbauen können. Wenn es dann darum geht, dass man im eigentlichen D-Prozess die Investmententscheidungen trifft, dann ist natürlich da weiterhin auch noch viel Geschäftsmodell abhängig und nicht nur datenabhängig. Da werden auch Geschäftsmodelle geprüft und nicht nur Performance-Daten. Die Performance-Daten in dem Fall hätten wir in dynamischen Auswertemoduls, die Daten über Geschäftsmodelle, über Marktstudien, alles, was einen längeren Querschnitt hat, die sind natürlich weiterhin auch in Dokumenten zu finden.
Ja, Lorenz, ganz herzlichen Dank. Außerordentlich spannend, fast sehr spannend auch zusammen mit dem, was Herr Dr. Popp sagte. Und jetzt meine Frage ist, Herr Fehlbier, schon dran? Sind Sie dabei?
Ja, ja.
Ich bin wunderbar. Dabei. Ich habe diskret leise. Herr Fehlbier, ich begrüße Sie ganz herzlich. Sie wollten sich ein bisschen später dazuschalten. Das heißt, wenn wir von EQT auf EY umschalten, dann sind wir jetzt von dem Weg auf einen M&A-Digitalisierungsanwender zu einem Digitalisierungsberater. Und meine erste Frage lautet, wie ist Ihre Einschätzung als ein auf M&A spezialisierter Berater hinsichtlich der Digitalisierungstiefe in einem M&A-Prozess? Was sind die einzelnen Tools?
Ja, ich glaube, das ist eine spannende Diskussion und nicht der Dritte im Bunde. Ich möchte auch die Teilnehmer in der Session nicht langweilen, weil wir ganz viele spannende Dinge schon von Herrn Popp und Herrn Lorenz auch gehört haben und vieles von dem auch meine tägliche Lebensrealität als mit Technology Innovation wieder ja, ausmacht. Ne? Wir haben gehört, dass es einzelne Tools gibt, die für die Datenreduktion, für Datenintegration, für Visualisierung nutzen auch sehr viel Power BI. Wir haben Data Processing Lösungen und ähnliches, die da wunderbar geeignet sind, um dynamische Data Books aufzustellen, um generalisierte, standardisierte Dashboards zu liefern, zum Beispiel für Finanzübersicht und ähnliches, aber auch Business-Modell-spezifische, weil die Sichten da ja auch von Business-Modell zu Business-Modell eben sehr, sehr stark auseinandergehen können. Das sind Sachen, die wir im Einzelnen heute, glaube ich, schon auch sehr gut unterstützen können. Der Fokus wandelt sich damit in der Mannschaft immer stärker von Datensuchen in den Datenräumen hin zu Daten interpretieren, weil das Suchen oftmals die Maschine auch schon übernimmt. Nichts zu sind wir jetzt dabei, letztlich diese Dinge zu verbinden. Ja, Herr Popp hatte das eingangs schon gesagt, ja, dass es ja verschiedene Möglichkeiten aus bestehenden Lösungen gibt, aus seiner Sicht Themenbereiche zu verbinden. Denn das wird ein sehr, sehr spannendes Feld sein, gerade wenn wir an neue Technologien denken. Wie können Dateninterpretationen über Scanning und Textinterpretationslogiken abgebildet werden? Wie können wir da automatische Informationszuordnung bis hin zur automatischen Fragengenerierung einbauen? Und wie können wir die Maschine entsprechend trainieren, ähnlich wie Herr Lorenz sagte, wie entsprechende Target Search oder Selektionsabläufe automatisiert werden? Genau so kann man grundsätzlich natürlich auch die Arbeit an den Daten entlang des Prozesses stärker automatisieren. Da sind wir noch nicht so weit, sehen wir aber für bestimmte Abschnitte, glaube ich, sind wir schon auf einem ganz guten Weg.
Ja, also wenn wir dann uns von unten nach oben vorarbeiten, also vielleicht von einem Einzeltool als nächste Ebene oder nächster Schritt auf eine ganze Phase im M&A-Lifecycle. Wie ist das zu verstehen, wenn Sie praktisch einzelne Tools bündeln oder aggregieren, auf die nächste Ebene gehen? Wie machen Sie das?
Genau. Absolut richtiger Ansatz. Auch Herr Popp hat das eben schon gesagt, man braucht halt irgendwie eine Art Backbone oder eine Zusammenführung. Wir verfolgen da weniger den Ansatz, dass wir bestehende Environments notwendigerweise nehmen, um darauf aufzusetzen, weil wir oftmals in einem technisch sehr neuen Umfeld unterwegs sind, auch mit technisch ganz anderen Möglichkeiten. Den Weg, den wir als Digitalisierungsberater, wie wir gesagt haben, in M&A oder eben als Professional Service Firm für M&A, mal selber auch gehen müssen, Herr Lohns, also das ist ja auch ein Backbone-Food, das gleiche gilt dafür uns auch, dass wir spezialisierte Tools entwickelt haben mittlerweile. Wir sind ja End-to-End unterwegs, wir starten mit der Target Identification in einer Unterstützung bis hin zu wirklich operativer Separation oder Integration mit dazwischen allen entsprechenden Spielarten über den Prozess Signing, Closing, mit den entsprechenden Schritten, die wir alle kennen. Und für die verschiedenen Bereiche haben wir jetzt schon Teillösungen. Wir haben im Business-Bereich sehr stark Datenanalyse-Lösungen bisher. Wir sehen da jetzt die ersten wirklich lauffähigen Lösungen für Dateninterpretation, also sprich AI und Machine Learning. Lösungen, die
Datenmapping-Machen-Lösungen, die Daten zusammenführen, direkt zu verarbeitbaren Strukturen, also dass man da deutliche Arbeitsleistung hat und auch mehr Tiefe letztlich in Analyse bringen kann. Gleichzeitig haben wir vom Ende des Prozesses kommen schon seit vielen Jahren Lösungen, die für die Steuerung von operativen Projekten sind und haben da jetzt immer mehr die Integration letztlich von beiden Enden. Ja, wir integrieren also von dem Startpunkt her die große Menge an Daten, Analyse von vielleicht Finanzdaten und Businessmodelldaten mit dem, was vom Ende her kommt, der operative Steuerung einer Transaktion, schon Pre-Signing und Pre-Closing und Post-Closing, sodass da jetzt neu demnächst, das ist einer der wesentlichen nächsten Schritte aus unserer Sicht, eben eine Synergie noch stärker stattfinden kann, eine Symbiose stattfinden kann von diesen Daten, damit eben auch sichergestellt ist, dass der Dealwert, den man am Anfang einem Deal unterstellt, dass er auch gegen den gemanagt steht und dass der am Ende auch erreicht wird. Ja, weil darauf kommt es ja an, ja, dass nachher wirklich der Wert entsteht. Und das können wir über diese Konversion von Plattformen erreichen und nutzen dafür mehr und mehr eigentlich eher so Mikroservice-Strukturen. Also wir setzen weniger auf ein großes Tool, das alles setzt, sondern eigentlich stärker darauf, dass wir sehr smarte Einflüsse haben, die sehr stark miteinander, sehr schnell und flexibel miteinander verbunden werden können, weil wir damit auch mehr Geschwindigkeit haben. Was wir auch sehen, ist, dass wir Tools sich überholen. Wir müssen alle 6 Monate müssen sich Lösungen neu anschauen, weil der Funktionsraum sich verändert hat, weil neue Möglichkeiten dazugekommen sind und die neue Möglichkeiten auch bekommen, im Prozess andere Dinge zu tun. Aber das ist definitiv das, was über die heutigen Lösungen, die an Datenräumen und auch an Prozesstools schon da sind, glaube ich, das deutlich versteigen kann.
Was ich ich immer wieder wahrnehme, ist, dass die Diskussion über die Digitalisierung von M&A und den Digitalisierungsgrad und den Stand, dass da die Meinungen ganz weit auseinandergehen. Da gibt es Optimisten, die sagen, ja, ist alles digitalisierbar. Da gibt es Leute, die sagen, ja, wir sind da schon fast durch. Und andere sagen, nein, das geht nicht. Und da gibt es viele Felder, wo das auch gar nicht relevant ist. Das heißt, ein vollständig digitalisierter M&A-Prozess liegt in der Regel nicht vor, noch nicht, wenn das noch nicht der Fall ist. Woran arbeiten Sie momentan? Arbeiten Sie bereits an diesem vollständig digitalisierten Prozess oder sind das noch, Felder davor? Also beispielsweise Approval-Automatisierung oder andere Teilbereiche?
Also ich glaube, so Insellösungen, die haben wir. Da kann man Haken nehmen, das haben wir auch von den beiden Kollegen im Vorfeld schon gehört. Insellösungen, Einzellösungen für einzelne Teile wie Approval-Automatisierung, stärkere Visualisierung etc., das haben wir. Und worauf es jetzt ankommt, ich fand ich recht, ist jetzt stärkere End-to-End-Lösungen, eben die Symbiose von Finanzinformationen, von operativer Information, Deal-Value-Information zusammenzubringen und das in eine neue Struktur zu bringen. Der Punkt ist nur, die Frage, was heißt denn Digitalisierung vom Prozess? Ne? Also streng genommen Digitalisierung erstmal, das nicht mehr papierbasiert ist, ich glaube, das haben wir. Also wenn man das fragen würde, dann wäre das sicher nicht gegeben. Aber wenn wir jetzt mal weiterdenken im Sinne von Automatisierung, von Intelligenz im Rahmen der Digitalisierung, dann ist es, glaube ich, was, wo wir immer noch von Inseln sprechen. Also ich meine, wir machen sehr viele Projekte global, auch für so eine automatische Interpretation automatisches Lernen im Kontext davon. Der Herr Jungs hat eben ein Beispiel gebracht für die Identifikation von Targets. Das ist ein sehr schöner Spot. Man sieht da eben 200 Leute treffen weltweit Investmententscheidungen und die Maschine lernt davon, wie die Entscheidungen treffen und daraus kann die Maschine irgendwann selber Entscheidungsvorschläge ableiten. Das ist aber faktisch eben erstmal in einem sehr kleinen Teilbereich. Die kann also aufgrund von multiplen Kriterien selber lernen, Dinge zu identifizieren und kann das dann vorschlagen. Und der nächste Schritt muss ja sein, dass wir diese Inseln, die Identifikation, die automatische Identifikation von Daten im Datenraum, wie Herr Popp sagte, die automatische Vorbereitung von Analysen im Rahmen des Synthesis-Prozesses bis hin zu einer stärkeren Automatisierung und Integration der Daten insgesamt, das wird die Challenge sein, in die wir jetzt gehen müssen. Und also wir sind da gute Entwicklung. Das ist aber auch noch ein Way to go, weil auch die Technik sich immer noch weiter entwickeln muss und die Daten dafür auch teilweise da sein müssen, um genau diese Lernkurven zum Beispiel mit der Maschine durchmachen zu können. Nutzt mir die Maschine nichts, wenn ich sie nicht lernen lassen kann. Das heißt, wir haben hier auch ein Spannungsfeld ein Stück weit zwischen dem M&A, wie wir es klassischerweise kennen, als innerlichen Prozess und der Technologie, der Digitalisierung eben, die jetzt eine immer stärkere Bedeutung bekommt.
Ja, danke. Ich denke, dass ein Berater wie Sie, der sehr viele Projekte mit sehr vielen Kunden, sehr vielen Branchen, vielen Regionen macht, natürlich ein integrales M&A-Projektmanagement-Konzept methodisch entwickelt hat. Ich denke, das ist nicht von heute auf morgen ganz anders aus der Vergangenheit und zack, ab heute ist es digital. Aber es sind Tools, die eben immer digitaler werden. Wie weit sind Sie da? Wie weit ist das, ich sag mal ruhig, das integrale M&A-Projektmanagement-Konzept bei Ihnen schon digital hinterlegt oder digital bestimmt? Kann man da sagen, mehr oder weniger? Oder es sind Bereiche, die praktisch voll abgedeckt sind und andere, die erschließen sich nicht, beziehungsweise die bleiben eigentlich mehr dem menschlichen Feeling, also wie etwa Change Management, vorbehalten?
Tatsächlich gerade was Projektmanagement-Themen angeht im M&A-Bereich so, dass was wir immer wieder erleben, zumindest gerade zu Beginn des Projektes, geht es ja oft um kleinere, sehr schnell agierende Teams. Die Digitalisierung sich wirklich sehr stark erstmal auf den Prozess, den Inhalt, die Strukturen bezieht. Wir haben Möglichkeiten und Mittel, auch so einen Prozess schon auch im Sinne von Projektmanagement digital zu unterstützen. Wir haben alle methodischen Unterlagen, wir haben Tools auch dafür. Tatsächlich ist es oft so, dass der Kunde gerade also in einem sehr frühen Stadium erstmal weniger Projektmanagement will als eine Lösung, dass man auch schon die Daten, die relevanten M&A-Daten in dem Tool hat, das dann später auch zu Prozessen, also Prozessmanagement in der späteren Phase reden, zum Beispiel wenn man in einer Exklusivität ist und Pre-Signing dann schon in detaillierte Konzeption und Planung geht, dass dann so ein Tool sehr schnell genutzt werden kann mit den entsprechenden Basis. Und das ist das, was wir schon aufgesetzt haben, wo wir aber auch genauso wie alle anderen der Evolution der Dinge unterliegen. Und jetzt ein Tool nutzen noch, was wir im Prinzip jetzt im Herbst durch eine komplett neue Version ablösen werden, wie vorhin schon mal angesprochen. Die Toolmöglichkeiten, die Digitalisierungsmöglichkeiten sich ja eben auch sehr, sehr schnell weiterentwickeln und wir auch in dem Bereich jetzt das Löckchen der nächsten Generation läuten werden, wenn Sie so wollen, und da eben damit dann auch die Grundlage legen, um die Tools, die in der nächsten Generation eine bedeutende Rolle spielen werden, die auch deutlich technischere Digitalisierung schaffen, eben wie KI, wie ML, wie Scanning Solutions und ähnliches, da dann noch einbetten zu können, weil das in der älteren Prozessmanagement-Lösung, Projektmanagement-Lösung, die wir hatten, in der Form noch nicht ging.
M&A wird damit natürlich auch technisch viel anspruchsvoller. Also nicht nur durch die vielen Tools, sondern die Integration der Tools, auch die Beziehung zwischen den Tools, der Dynamisierung und der persönlichen Eingriff und so weiter. Was bedeutet dieser höhere technische Anspruch, die viel höher werdenden Herausforderungen für die M&A-Mitarbeiter?
Ich glaube, das ist ein super spannendes Feld. Weil M&A schon eine der absoluten Top-Disziplinen ist, glaube ich, die man gehen kann. Und da jetzt noch eine technische Komponente mit reinzubringen, ist nochmal einfach eine Challenge, auch mit den Mitarbeitern an sich. Ich glaube, wichtig hier zu verstehen ist, dass man zwei Teile ein Stück weit trennen muss. Ich glaube, Herr Lorenz war es, der vorhin sagte, dass wir noch ein Team aufgebaut haben, dass auch im Hause solche digitalen Prozesse unterstützt mit entsprechenden Analysen und Ähnlichem. Das ist sicherlich ein probates Mittel, um damit umzugehen, technische Spezialkompetenz in besonderen Teams zu bündeln. Das muss auch mal akzeptiert werden, dass wir vorliegen, dass die Mitarbeiter sehr, sehr wichtig sind. Das sind, obwohl das unter Umständen, damit keiner böse, Techies sind und keine Finanzer, keine M&A-Line im Kern, aber halt vielleicht Statistiker, Mathematiker oder sehr, sehr technologiespezialisierte Personen sind. Die sind aber extrem wichtig zukünftig für den Prozess. Und es wird nur gehen, wenn beide, der M&A-Experte und der Technik-Experte, sehr, sehr eng zusammenarbeiten können, weil wirklich hier zwei hochgradige Spezialisierungen aufeinandertreffen werden. Das Zweite ist, am Ende das aus unserer Sicht zumindest wieder diese Digitalisierung mit aufnehmen muss, weil am Ende geht es nicht eben nur darum, 15 Leute in der Mitte zu haben, die Digitalisierung machen, sondern everything becomes digital und digital becomes everything. Also jeder muss am Ende mit dem digitalen Tool zumindest umgehen können, muss Dashboards bauen können, bis zu einem gewissen Grad zumindest adaptieren können, muss auf jeden Fall eben inhaltlich ja die Synthese schaffen innerhalb dieser Lösung. Deshalb ist es wichtig, Technik und M&A mehr zusammenzubringen, Change Management zu machen. Das müssen wir intern sehr stark auch machen, aber auch unsere Kunden müssen das sehr stark machen. Das erleben wir oft auch im Rahmen von Prozessen, dass Erkenntnis eintritt und dass man merkt, ja, diese Technik hat einen Value-Add für uns im Rahmen des Prozesses. Und dann merkt man, wie viel stärker plötzlich auch die Akzeptanz ist für solche Lösungen, wie viel stärker man letztlich dann auch in Richtung ganz neuer Lösungen Denkweisen gehen kann. Also ja, das ist eine Challenge, das ist ein Spagat ein Stück weit. Wir müssen aber die Leute mitnehmen und wir müssen eben die Akzeptanz haben für diese technischen Themen, weil am Ende des Tages kommen wir nicht drum rum. Und der das nicht akzeptiert, wird unter Umständen am Ende nicht der sein, der so bleibt.
Ja, jetzt komme ich zu meiner letzten Frage dazu, und zwar noch eine Personalfrage. Und zwar, wenn wir auf das M&A der digitalen Gegenwart und der näheren Zukunft gucken, was für Leistungsprofile, Personalprofile brauchen Sie eigentlich für M&A? Sind es auf der einen Seite, ich sage mal, der M&A-Generalist, der weitgehend das Thema Digitalisierung beherrscht, das heißt, weiß, wo er was wann einsetzt? Oder ist auf der anderen Seite der Spezialist, der Mathematiker, der Informatiker, der sich mit Blockchain auskennt, spezielle KI-Kompetenzen hat? Wie würden Sie die Profillandschaft in Ihrem Hause beziehungsweise bei Ihren Kunden, die häufiger M&A machen und mehr High-End-M&A machen, einschätzen?
Ich glaube, wir haben aktuell sowas wie 70-20-10, würde ich sagen, in der Verteilung. Wir haben 10% wirklich technische Spezialisten, Mathematiker, Statistiker, AI-Spezialisten, die extrem spezialisierte Modelle bauen können. Wir haben 20% Leute, die vordenken, wie Datenstrukturen, wie Prozessautomatisierung und ähnliches technisch abgebildet werden können. Und 70% müssen wir mitnehmen, das sind die klassischen M&A-Experten, die eben mit den Daten arbeiten, die in dem Prozess stehen, die Businessmodelle bewerten etc., die wirklich auch die Sektoren des Targets kennen, die die Management-Kompetenz einschätzen können, viele Dinge, die ja auch nicht maschinengetrieben sind notwendigerweise, die das mit dazu bringen. Und das ist eine Verteilung, wie sich das zukünftig verschiebt, ob das demnächst vielleicht 50-40-10 ist oder wie sich das weiter verschiebt, das wird auch ein Stück weit die Zukunft zeigen müssen. Wir probieren immer wieder Dinge aus, Dinge stärker noch Richtung Technologie und Digitalisierung zu verschieben. Manche haben Erfolg, manche nicht. Auch das muss man fairerweise dazu sagen, gehört dazu. Innovation und Digitalisierung heißt auch mal Dinge ausprobieren und feststellen, das hat jetzt vielleicht nicht so viel geholfen, wie wir uns vorgestellt haben, aber vielleicht haben wir es dabei gelernt und das hilft uns beim nächsten Mal. Das ist, glaube ich, wichtig bei dem Thema Digitalisierung auch zu berücksichtigen, dass es ein Prozess ist, in dem wir uns befinden.
Danke, Phoebe. Das war sehr interessant und ich fand besonders interessant Ihre letzte Aussage, weil jeder, der zuhört, natürlich auch so ein bisschen eine quantitative Orientierung haben möchte. Wie verteilt sie das vom Personal und wohin geht das Ganze? Damit sind wir jetzt in der Runde der Podiumsteilnehmer durch. Wir haben jetzt 5:05 und sind da exakt in der geplanten Zeit. Und jetzt gebe ich an den Herrn Kügler zurück, der ja vielleicht inzwischen Fragen gesammelt hat aus dem Zuhörerkreis.
Ja, wir haben bereits in Summe drei Fragen. Vielleicht nochmal der Hinweis an alle, nutzen Sie einfach das Fragezeichen-Symbol und bitte geben Sie Ihre Frage schriftlich an uns weiter. Die erste Frage richtet sich vermutlich an den Sebastian Lorenz. Da geht es darum, was sind denn die Namen der konkreten Datenbankanbieter, die man dafür nutzt? Beziehungsweise welche Form von Crawlern, Internet-Crawlern werden genutzt, um diese Daten zu sammeln?
Ob ich jetzt alles zusammenkriege, weiß ich nicht. Ich kann vielleicht mal ein paar nennen, auf die man sag ich mal, recht unkompliziert und leicht zugreifen kann. Das ist zum einen ein Tool, das kennen vielleicht viele, das ist SimilarWeb. Das ist bei uns eben über APIs verbunden, dass die direkt in die Datenbanken reinfließen, die Zahlen, und nicht in die per Web-Export, sondern automatisch passiert. Dann gibt es natürlich auch Tools, die SEO-Positionen abfragen. Da gibt es zum Beispiel Search Metrics oder Systrix. Dann gibt es aber auch klassische Datenbanken wie Bureau van Dijk und ähnliche, wie sie alle heißen. Und muss ich überlegen, was könnte man noch kennen? Dann gibt es verschiedene Social Media Dienste, oder zum Beispiel Whisper, das man vielleicht auch einige kennen, dass man individuelle Datensätze erstellen kann über Social Media und Sentiments. Und dann haben wir natürlich auch ein paar Eigenentwicklungen. Das dürften jetzt aber ein paar gewesen sein, die man relativ einfach selbst auch wie gegen geringes Geld anzapfen kann.
Wunderbar, vielen Dank. Die nächste Frage geht an den Herrn Popp. Und zwar, welche SAP-Plattformen und Module werden denn heute bereits für Corporate Business Development und Ecosystems angeboten und welche werden entwickelt? Gibt es dafür eine Roadmap?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben heute Anwendungen, die erlauben, strategische Planungen zu machen. Wir haben Anwendungen, die in der Transformation von Systemlandschaften in der Merge Integration unterstützen. Wir haben heute nur sehr wenige, sag ich mal, M&A-spezifische, im Sinne von viele M&A-Prozesse unterstützende, spezialisierte Anwendungen. Wir haben aber natürlich die Technologien, und davon haben wir einige gehört im Bereich maschinelles Lernen oder auch Daten zu integrieren, zu interpretieren, die wir heute in zahlreiche betriebswirtschaftliche Prozesse einbauen. Aber in dem Fall, die SAP hat heute nur, sagen wir mal, eingeschränkte Funktionalität, die man im M&A-Prozess verwenden kann, von denen ich halt zwei Stück genannt habe.
Gut, Herr Kügler, Sie haben noch eine dritte Frage auf Ihrer Liste. Hallo?
Ja, da war mein Ton weg. Wir haben noch eine dritte Frage, die geht an den Herrn Holger-Felbier. Und zwar, werden zukünftig Unternehmensdaten für die Annual Reports bereits so aufbereitet, dass man diese für potenzielle M&A End-to-End-Lifecycle-Prozesse deutlich effizienter einsetzen kann?
Ja, werden sie aktuell schon auf jeden Fall zu sein. Wir arbeiten gerade an einer Machine Learning-Lösung, die in der Lage ist, spezifische Informationen aus Annual Reports und allen Daten, die sind in komplett gebundenen Reports im Prinzip elektronisch eingescannt und verarbeitet, herauszulesen. Wichtig hier zu verstehen ist, dass das, wenn man das irgendwie nutzen will, immer ein Stück weit szenariobasierter vorgehen muss. Das heißt, man muss einfach wissen, wonach man sucht, und wir sind gerade auf dem Wege, einfach eine Vielzahl von Szenarien in dieser Suchlogik abzubilden. Die Frage, ob das alle Corporate Data oder alle Reports von vornherein sind, die wir schon vorrätig halten, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Aber was eben geht, ist, dass wir eine trainierte Maschine haben, die in der Lage ist, aus diesem Report eine ganze Reihe spezifische Sachverhalte rauszulesen. Die können wir natürlich dann eben auch entsprechend vernutzen. Ja. Und wir haben auch eine Datenbank mit den entsprechenden Reports. Unter anderem.
Wunderbar, dann haben wir noch eine Frage an den Sebastian Lorenz. Gibt es digitale Tools, die speziell für die Valuation genutzt werden? Und gibt es im Kontext PMI auch mittlerweile Lösungen, die ja auf dem Handy genutzt werden können, also sprich auf mobilen Geräten? Und wenn möglich, gibt es auch konkrete Anbieter solcher Tools?
Das ist jetzt sehr speziell. Die Evaluation ist tatsächlicherweise noch sehr individuell, würde ich jetzt mal sagen. Also wie gesagt, ich bin im Digital Business Development Team und die Evaluation läuft eigentlich jetzt nicht über mich oder über uns, sondern die läuft tatsächlicherweise in den Investment Teams mit den bekannten Prozessen, wo natürlich auch viele Investmentbanken und Vergleichsmodelle am Start sind. Da haben wir aber wenig, was jetzt irgendwie technisch unterstützen würde. In Post-Merger-Integration, da ist mein Team auch mit beteiligt. In dem Fall konzentrieren wir uns, wenn man so systematisch dann mit Personal auf Late-Stage-Deals und Early-Stage-Engagement. Und wir arbeiten dann in dieser ersten Phase zusammen mit den Firmen sogenannte Full-Potential-Pläne. Und diese Full-Potential-Pläne, die sind aber auch meist in Zusammenarbeit mit einer der Beratungen, unter anderem auch mit EY. Und die sind aber auch relativ individuell. Also spezielle Plattformen nutzen wir da nicht. Das Einzige, was vielleicht heraussticht, ist, dass wir jetzt bei Projekten im Rahmen von diesem Full-Potential-Prozess, wenn es sich um digitale Projekte handelt, inzwischen weniger auf klassisches Projektmanagement, sondern eher auf hypothesengetriebenes, digitales, sag ich mal, agiles Management setzen. Das heißt, wir haben da iterative Prozesse und für iterative Prozesse ist es weniger ein MS Project, sondern eher das Tasks von Microsoft Teams könnte man zum Beispiel nutzen oder Jira oder ja, wir haben beispielsweise bei uns was, vielleicht nicht direkt als agiles Tool betrachten, aber man kann es ja in der Zwischenzeit überall abbilden. Wir haben das bei uns im CRM-System in Salesforce entsprechend abgebildet. Dass wir eben die einzelnen Tasks und Priorisierungen, die wir haben, mit den knappen Ressourcen, die wir einsetzen können, dann auch eher im agilen Projektmanagement verfolgen.
Da müssen wir ergänzen, da gibt es gerade für das PMI-Thema gibt es sehr schöne Lösungen am Markt, die wir auch nutzen. Die Wiki oder so, die auch Team- und Taskmanagement anbieten, inklusive entsprechender Teammanagement und E-Mail-Funktionen etc. Also schon, da gibt es spannende Möglichkeiten, die wir nutzen können.
Ja, vielleicht noch eine Frage zum Schluss an alle, die sehr zukunftsorientiert ist. Und zwar, wenn wir mal in die Zukunft schauen, wie weit sind wir denn davon entfernt, dass es vielleicht in Zukunft eine Art automatisierte Datenraumerstellung geben könnte. Die schlichten einfach Zugriff auf das komplette ERP-System oder beispielsweise auf das Data Warehousing-System eines Targets hat, sodass sozusagen der Datenraum automatisiert aufgeht. Inwiefern ist das Zukunftsmusik oder möglicherweise schon bald Realität?
Ja, vielleicht sage ich mal ein Wort dazu, weil der Begriff ERP vorkam. Die Technologie, um das zu machen, gibt es heute schon. Wir machen es nur nicht. Und das hat natürlich verschiedene ganz pragmatische Gründe. Zum einen, weil wir es heute nicht machen sollen, wollen oder können. Ich denke, dass der Schritt in diese Richtung gehen kann und sondern im Vollausbau ist es natürlich so, dass man sich so einen Datenstaubsauger vorstellen kann, der die Informationen aus einem ERP-System zusammenstellt, aber eben nicht nur zusammenstellt, sondern dann eben auch unterstützende und auch entscheidungsunterstützende Informationen bereitstellen kann. Ganz einfaches Beispiel, auch Technologie, die heute da ist, dass man auf dem Datenraum zum Beispiel einen Chatbot installieren kann und könnte dann Fragen stellen, welche Dokumente habe ich mit dem Bezug auf den Kunden XY im Datenraum. Da muss ich also nicht in 25 Ordnern verzweifelt suchen und auch nicht eine Suchfunktion nutzen, sondern ich kann im Prinzip einen Chatbot dort nutzen. Das ist aber, sagen wir mal, relativ stark vereinfachte Lösung. Ich denke, dass der Herr Lorenz und der Herr Fehlbier dort noch, sag ich mal, weitergehende Dinge haben, die auf maschinellem Lernen basieren, die sehr stark in die entscheidungsunterstützende Richtung gehen.
Also ich will das von meiner Seite, jetzt Kalux, nochmal kurz ergänzen. Herr Popp, Sie haben das im Grunde gesagt, es ist ja nicht nur eine technologische Frage. Technisch geht ja sehr vieles. Also beim Datenstaub soll gerade alles offen ist, über rumsaugen und jedes Zimmer und jede Ecke und jeden Staub rauszufummeln, das ist sicherlich nicht das Hauptproblem. Die Hauptprobleme sehe ich einerseits bei einer strategischen Fragestellung oder den strategischen Hürden, auf der anderen Seite bei den juristischen. Ein Verkäufer, der wird ja immer eben die Kontrolle haben wollen, welche Daten dürfen eigentlich bei mir abgesaugt werden. Das ist früher schon so gewesen, ist heute auch so gewesen. Und deshalb wird dann natürlich nie ein Käufer so grenzenlos an seine Datenbasen rangehen lassen. Und das zweite ist eine juristische Frage, also des Datenschutzes und des Personenschutzes. Also da sind zumindest zwei Barrieren, die einkalkuliert werden müssen. Das heißt, es wird dann immer genau eingesteuert werden müssen und der Filter eingesetzt werden müssen. Und wenn der Filter dann drin ist, dann denke ich, dann kann man das Technische machen, was da machbar ist.
Ja, was halt vorstellbar wäre, dass man eben einen mit Datenschutz und sonstigen rechtlichen Fragen verträglichen Auszug, der maschinell verarbeitbar ist, bereitstellen kann, versus den heute beliebten PDF-Ausdrucken von Reports. Also man könnte schon, sag ich mal, Automatisierungsbrücken bauen, die beiden Seiten gerecht werden, dem Käufer und dem Verkäufer.
Also das denke ich auch. Ich meine, man könnte sich vorstellen, dass man praktisch so eine Art automatisiertes Schwärzen macht. Ich meine, wir reden ja jetzt nicht mehr von Printdokumenten, sondern von Daten, die aus, vielleicht auch Print herausgezogen werden können, aber wo man dann Filter davor spannt und sagt, also bestimmte Daten können eben nicht abgesaugt werden, beziehungsweise wo man bestimmte Kontrollmechanismen einbaut oder auch sogar Algorithmen. Also ich denke, dass also die Weiterführung von IT hier durchaus auch automatisierte oder automatisiert hinterlegte Lösungen anbieten kann, mit denen man dann beiden Ansprüchen gerecht werden kann oder zumindest abgewogen gerecht werden kann. Auf der einen Seite die Information das Interesse an der Information, auf der anderen Seite den Informationsschutz.
Ja. Und bei der SAP zum Beispiel gibt es heute schon Lösungen für die Datenanonymisierung, wenn man das machen möchte.
Genau, ja.
Ja, also ich glaube, Lösungen gibt es oder Lösungsmöglichkeiten. Technisch gibt es jetzt schon viele. Ich denke, das ist tatsächlich eine Frage der Datenintegrität und dessen, was man bereitstellen will und wie filter ich schnell genug, was bereitgestellt werden kann. Das wird ja auch gesagt, die Daten kann ich so nicht bereitstellen. Das ist natürlich eine schwierige Argumentation, wenn ich grundsätzlichen Zugriff zu Daten gewähre, aber dann bestimmte Teilsegmente ausfiltere selber. Da kann ich teilweise schwerlich sagen, die Daten wären jetzt nicht verfügbar. Und das wir in Prozessen ja teilweise auch erleben, dass ganz bewusste Informationen gemanagt werden. Und ich glaube, da ist doch ein Weg zurückzulegen. Aber technische Möglichkeiten, glaube ich, entwickeln sich sehr gut in die Richtung.
Ja, also es ist ja schon angesprochen worden an verschiedenen Stellen heute, nämlich die Datenquellen, also offizielle Daten, interne Daten, Target-Daten und so weiter und so fort. Es war immer natürlich schon so, dass es Datenlücken gab. Es gab Redundanzen, es gab Widersprüche, das ist nicht total neu. Und ich denke, in dem Rahmen, wo also kritische Zusammenhänge erkennbar sind, Dinge, die nicht plausibel sind oder die weitere Fragen provozieren, wird man natürlich auch immer wieder in der Situation sein müssen, um Dinge dann zu simulieren oder am Markt zu spiegeln. Also beispielsweise zu sagen, okay, das Target kommt aus dem Markt X in der Region Y und mit der Wertschöpfungstiefe Z. Und dann guckt man in die weltweiten vergleichbaren Companies hinein und guckt dann, liegt er dort, wo er eigentlich liegen müsste oder liegt er dort abseits. Also ich denke, an solchen intelligenten Dingen kommen wir nicht vorbei. Und wenn die jetzt, ich sage mal, programmiert werden können, mehr oder weniger fix oder mit modernen Methoden oder wo man dann eben nochmal intelligent und zwar mit Humanintelligenz drauf gucken muss und dann nochmal auf den Schalter schaltet, ich glaube, das ist dann in der Bandbreite, ich nenne das mal Mensch-Maschine-Integration und dann der werden wir sicherlich auch bei M&A weiterarbeiten müssen.
Ja, Sebastian Lorenz, mal kurz, also das würde ich jetzt auch mal unterstreichen, so als möglicher Anwender solcher Datensätze. Ob das jetzt noch ein Mensch oder ein Due Diligence oder eine Sales Side Bank dazwischen geschaltet ist zwischen die Daten oder nicht, das wäre für mich jetzt erstmal noch nicht das Entscheidende, aber wenn ich eine andere Art mit Mensch-Maschine-Interface habe, anstatt Daten, die eben fast statischen Ausdruckcharakter haben, sondern dann eben über native Systeme darauf zugreifen kann und in den Sales Cube über einen anonymisierten Zugang in SAP ERP reingehen könnte, das wäre natürlich für mich extrem interessant. Also da muss ich keine Übersetzung mehr in ein anderes System, kein Import-Export mehr machen, sondern könnte auf von mir aus auch gefilterten Datensatz direkt im Tool zugreifen. Also das fände ich schon spannend.
Ja, das ist, klingt klein, aber ist ein großer Schritt, nämlich die Einzelinformationen vom Dokument oder von der Quelle zu befreien. Und vielleicht auch in vielen Fällen, wo wir es nicht mit, ich sag mal, mathematisch oder genau mit exakt genauen Definitionen zu tun haben, dies in Informationsfelder hineinzutun, sodass die verschiedenen Informationen miteinander in Verbindung gebracht werden. Ich glaube, das ist noch eine große Aufgabe für die IT und ich denke natürlich auch, wenn ich an den armen Herrn Dr. Popp denke und seine Kollegen, irgendwo sind dann natürlich auch die Grenzen des Programmierens gesetzt, wo man sich die Frage stellen muss, was lässt sich noch programmieren, wo man muss man denn doch noch immer wieder mal zurückgucken und sich zurücklehnen und sagen, okay, das ist jetzt Human Intelligence und das menschliche Gehirn lässt sich ja nicht ganz in einer Computermaschine abbilden.
Ich denke, es ist zumindest technisch machbarer geworden, wenn wir an Software as a Service denken und nicht mehr nur mit Systemen on-premise sind. Ich denke mir, da wird mir SAP auch recht geben, dass Cloud-Systeme eher dafür geeignet sind und vielleicht in Zukunft ein paar mehr Möglichkeiten geben. Jetzt mal abgesehen von der Definitionsfrage, die Sie aufgebracht haben.
Mhm. Ja, also wir kommen in ein großes Feld hinein. Das, was wir heute gemacht haben, ist sicherlich nicht das Ende, sondern vielleicht also irgendein Meilenstein in der weiteren Entwicklung. Ich darf an dieser Stelle allen danken, weil wir das Zeitlimit erreicht haben für Ihre Beiträge. Sie sind ausgesprochen spannend. Und ich möchte an die Zuhörer auch nochmal ein Signal ausgeben. Wenn Sie Fragen haben, Wünsche haben für das Weitere, melden Sie sich bitte. Denn wir als Bundesverband M&A fühlen uns natürlich ein bisschen auch als Drehscheibe für das Wissen, wollen allen weiterhelfen und ich würde das dann gern an das Team von Dr. Popp und Professor Feigs weitergeben. Ich schalte mich auch gern mit damit ein, wie wir vielleicht das ganze Thema gemeinsames Learning zum Thema Digitalisierung M&A weitertreiben können. Also da sind wir als Ressource einfach da und wir brauchen natürlich die Anstöße aus dem Mitgliederkreis und aus dem Kreis der Freunde des Verbandes. Ganz herzlichen Dank nochmal an alle. Ganz besonderen Dank auch an Herrn Kügler, der das Ganze technisch organisiert hat und sich hier enorm eingesetzt hat und committed für die nächsten Schritte. Und insofern, wenn Sie mir jetzt nicht massiv widersprechen, würde ich dann hiermit die Veranstaltung für heute beenden.
Vielen Dank, schönen Abend noch.
Vielen Dank.
Danke allen nochmal.
Und wenn es noch Themen gibt, jederzeit melden.
Das war der Wettlauf um die Digitalisierung, der Wirtschaftspodcast zum Buch von Professor Kai Lux.